HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Keine Erinnerung, Kardinal Wölki sagt vor Gericht aus. Meine Kirche ist weg, Protestanten in Antakya nach dem Erdbeben. Hosianna und kreuzige ihn, Jesus in Jerusalem. Warum Gefühle ansteckend sind und in der Masse auch gefährlich. Darüber sprechen wir zum Palmsonntag mit Udo Behr, dem Autor von Das große Buch der Gefühle. Erstmals musste am vergangenen Dienstag in Köln mit Rainer Maria Wölki ein Kardinal vor einem Landgericht aussagen. Der Erzbischof wehrte sich in einem presserechtlichen Verfahren gegen einen Online-Bericht der Bild-Zeitung, in dem über die Beförderung eines umstrittenen Pfarrers berichtet worden war. Es ging um die Frage, ob Wölki vor der Beförderung unter anderem ein Warnschreiben der Polizei kannte, mit dem dringenden Hinweis, den Priester nicht mehr in Kontakt zu Jugendlichen einzusetzen. Die Bild-Zeitung sagte ja, Wölki sagt weiterhin nein. Der Richter nun wollte das direkt aus dem Munde des Erzbischofs bestätigt hören.
Schon zu Beginn der Verhandlung tauchte in Wölkis Darstellung ein erheblicher Widerspruch auf. Er kenne die Personalakte des beförderten Priesters bis zum heutigen Tage nicht, sagt er. Die habe doch auszugsweise in der Bild-Zeitung gestanden, sagt der verblüffte Richter daraufhin. Und den Artikel habe er doch wohl gelesen. Der sei doch Gegenstand des Verfahrens. Wölki wirkt unsicher, gibt dann an, den betreffenden Auszug gelesen zu haben. Immer wieder beruft er sich auf seine Mitarbeiter, die ihn angeblich nicht ausreichend informiert hätten. Erbärmlich nennt das die Sprecherin der kirchenkritischen Organisation Maria 2.0, Maria Mesrian.
Es ist auch eine Verstrickung in immer mehr und es ist einfach auch für die Betroffenen eigentlich unerträglich, dieses sich aus der Verantwortung zu stehlen. Er ist oberster Chef dieses Bistums und übernimmt einfach keine Verantwortung. Er windet sich und was noch ganz schockierend für mich war, dass er bis heute die Akten nicht kennt.
Der Kardinal selbst war zuvor mit dem Fahrrad gekommen und wurde direkt vor der Tür von einer ganzen Heerschar von Kameraleuten und Fotografen in Empfang genommen. Er hatte dann betont selbstbewusst erklärt, warum er in diesem Zivilprozess auftritt.
Ja, weil ich froh bin, heute hier zu sein und Gelegenheit zu haben, zu erklären, weshalb ich die Bild-Zeitung verklagt habe, die über mich Falsches berichtet hat. Und deshalb bin ich hier, um das zu bestätigen und zu bekräftigen.
Nach dem Prozess verließ Wölki das Gerichtsgebäude durch die Hintertür. Wölkis Anwalt Carsten Brennecke beschreibt später dessen Auftritt als Transparenzoffensive. Auch die Tatsache, dass Wölki vom Richter anschließend vereidigt wird, findet Anwalt Brennecke nicht weiter erwähnenswert, obwohl Wölki in diesem Verfahren als bisher einziger vereidigt wurde.
Das ist Standard im Zivilprozess, das wird immer wieder angefragt und dann kann man dem nachkommen, das ist eine freiwillige Sache, der ist er nachgekommen und das ist ein weiterer Transparenzbeweis von Kardinal Wölki.
In dem Zivilverfahren bleibt die Bild-Zeitung bei der Behauptung, Wölki habe Missbrauchsvorwürfe gegen den Priester gekannt und ihn trotzdem befördert. In der Personalakte hätte er nämlich zwei Schreiben über den Priester finden können, unter anderem ein Warnschreiben der Polizei mit dem dringenden Hinweis, den Priester nicht mehr im Kontakt mit Jugendlichen einzusetzen. Ein Kardinal, der vor einer wichtigen Beförderung die zugehörige Personalakte nicht kennt, sie gar bis heute nicht kennen will? Schwer zu glauben, sagen Prozessbeobachter. Und der Anwalt der Bild-Zeitung, Manuel Bank, ergänzt.
Ich glaube, es ist sehr, sehr deutlich sichtbar geworden, dass er sich 0,0 interessiert für die Aufklärung von Missbrauchstaten und für die Opfer, die dahinter stehen, sondern dass es ihm nur darum geht, seine Freunde durchzuboxen und reinzuwaschen von Vorwürfen.
Das Gericht will am 24. April eine Entscheidung verkünden. Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt derweil weiter gegen Wölki wegen möglicher uneidlicher Falschaussage. Der ermittelnde Staatsanwalt war als interessierter Zuhörer mit im Saal.
Keine Erinnerung, Kölns Kardinal Wölki vor Gericht, Jochen Hilgers berichtete. Das Erdbeben in der Türkei und in Nordsyrien hat Millionen Menschen heimatlos gemacht. Auch wenn Häuser wieder aufgebaut werden sollen, Städte und Dörfer werden sich verändern, werden nie wieder so sein wie vor dem Beben. Viele Menschen haben alles verloren, ihre Angehörigen, ihre Wohnung und ihre Arbeit. Halt suchen viele in ihrem Glauben. Doch auch Moscheen sind eingestürzt und Kirchen. In der urchristlichen Stadt Antakya, früher Antiochia, gab es eine kleine protestantische Kirche. Ihre Gemeinde zählte zuletzt zwar kaum mehr als 100 Mitglieder, aber nun ist sie vollends vom Untergang bedroht.
Es wird wohl lange Zeit brauchen, vielleicht 4 bis 5 Jahre, bis man in Antakya wieder Ramadan, Ostern und Weihnachten feiern wird, sagt George Kodjamahul. Er ist Vorsteher der protestantischen Kirchengemeinde Antakya. Jetzt steht er vor den Trümmern seiner Kirche in der zerstörten Altstadt und erinnert sich an das Erdbeben Anfang Februar. Damals ist es dunkel, kalt und es regnet. George Kodjamahul braucht Schutzräume für obdachlos Gewordene. Da kommt ihm die Kirche in den Sinn. Ich dachte, die Kirche steht sicher noch, weil sie ein stabiles Gebäude ist. Sie wurde vor mehr als 100 Jahren von Franzosen gebaut, damals als Bank. Ich wollte die Obdachlosen dort unterbringen, die Nachbarn, alle. Als ich ankam, traute ich meinen Augen nicht. Was, dachte ich, ist das die Kirche? Ich brach zusammen. Später geht er zurück zu den Obdachlosen und zu denen, die warten, dass sie jemand aus den Trümmern rettet. Doch Hilfe kommt erst spät, für viele zu spät, sagt er. Nun versucht George Kodjamahul zu helfen, wo es geht, und sich um seine Gemeinde zu kümmern. Ich versuche, das Geld für die Mieten der Gemeindemitglieder aufzutreiben oder für Kleidung und Möbel. Viele haben in den Trümmern alles verloren. Ich organisiere Essen und Trinken. Ich versuche, die Gemeinde zusammenzuhalten. Aus unserer Gemeinschaft schöpfen wir Kraft. Viele Mitglieder seiner und auch anderer Gemeinden sind mittlerweile im fast 300 Kilometer entfernten Mersin. Dort gäbe es Kirchen aller Konfessionen. Aber das kann nur eine Übergangslösung sein, sagt Kodjamahul, denn ihre Heimat sei Antakya. Wir werden nach Antakya zurückkehren, auf jeden Fall, denn hier haben wir tiefe Wurzeln geschlagen. Auch das Christentum hat hier Wurzeln. Vor rund 2000 Jahren sollen die Apostel Petrus, Paulus und Barnabas im alten Antiochia, heute Antakya, gepredigt haben. Aber es geht auch um ganz persönliche Wurzeln. Wenn wir in Antakya jemandem begegnen, wissen wir, wer es ist, wie er heißt, wo er wohnt, welcher Baum in seiner Straße steht. Wir kennen seine ganze Familiengeschichte. Wer nicht weggegangen ist, lebt in einem Zeltlager. Bisher kommen nur wenige in einem Container unter. Immerhin verspricht Präsident Erdogan den raschen Bau neuer Wohnungen. Doch die entstehen womöglich weit außerhalb von Antakya. Dann stirbt seine kleine protestantische Gemeinde aus, befürchtet George Kodjamahul. Wenn man uns irgendwo anders ansiedeln sollte, nun, das Erdbeben haben wir überlebt, aber ob unsere Gemeinde so etwas überlebt? Zudem müsse die Kirche als solche wieder aufgebaut werden, sagt er und blickt traurig auf deren Trümmer. Aber das Kulturministerium und das Amt für Denkmalschutz haben ihm das versprochen. Auch sei er im Gespräch mit dem sogenannten Weltkirchenrat. Aber wenn die Menschen nicht zurück könnten, was wolle man dann mit einer Kirche? Was haben wir von einer wiederaufgebauten Kirche, wenn wir als Gemeinde keine sicheren Häuser in der Stadt haben? Ohne Gemeinde ist eine Kirche nichts weiter als ein Gebäude.
Meine Kirche ist weg, Protestanten in Antakya fürchten um ihre Zukunft. Heute ist Palmsonntag. Der Tag gehört zu den kirchlichen Feiertagen, um die herum sich auch hierzulande populäres Brauchtum gebildet hat. Palmzweige werden gebunden und vor den Gottesdiensten gesegnet. Es gibt Palmprozessionen zur Kirche hin. Schon eigenartig, dass wir ein Palmenfest feiern, obwohl es ja in unseren Breiten gar keine Palmen gibt. Aber das geht natürlich zurück auf die Ereignisse in Jerusalem vor 2000 Jahren, wo es natürlich Palmen gab und gibt. Jesus kommt damals nach Jerusalem, so erzählt es die Bibel. Er reitet auf einer Eselin und wird von den Menschen mit Jubel und Hosianna begrüßt. Sie feiern ihn wie einen Heilsbringer, wie einen künftigen König, einen Messias und legen ihre Kleider und Palmzweige auf dem Weg aus wie für einen Herrscher. Es war damals politisch eine schwierige Zeit. Die Juden lebten unter römischer Besatzung, aber man sehnte sich nach einem starken Mann. Nur Jesus will sich im Grunde gar nicht als neuer König der Juden feiern lassen. Er sieht sich nicht primär als politischer Führer. Und das sieht man schon daran, dass er auf einer Eselin einreitet, also das Reittier des kleinen Mannes. Er zeigt gar keine politischen Machtansprüche. In vielen katholischen Gemeinden versammelt man sich heute zum Palmsonntag vor der Kirche. Die Palmzweige werden gesegnet. Das sind dann meistens kleine Gestecke aus Buchsbaumzweigen mit Palmkätzchen oder anderem Immergrün. Und dann zieht man in einer Prozession zur Kirche, im Grunde um diesen Einzug Jesu in Jerusalem nachzuspielen. Und die geweihten Sträuße nehmen die Gläubigen anschließend mit nach Hause, stecken sie hinter das Kruzifix in der Wohnung. Und vor dem Aschermittwoch nächstes Jahr werden die trockenen Buchsbaumzweige dann verbrannt und aus ihnen wird die Asche für die Liturgie des Aschermittwochs gewonnen, wo die Gläubigen dann damit das Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet bekommen. Also ein großer liturgischer Bogen von Palmsonntag bis hin zur nächsten Fastenzeit in einem Jahr. Wir nehmen dieses Fest zum Anlass für einen kleinen Sonntagsschwerpunkt, der zugegeben etwas assoziativ mit diesen Palmen des Palmsonntags umgeht. Wir wollen nämlich mit dem Autor und Therapeuten Udo Behr über Gefühle sprechen, solche, die einen auf die Palme bringen und solche, die kollektiv sind. Denn Jesus wurde mit einem Hosianna in Jerusalem begrüßt und wenige Tage später unter den Rufen des Kreuzige ihn verurteilt. Kollektive Gefühle sind stark und können auch umschlagen und gefährlich werden. Die Fragen an Udo Behr stellt mein Kollege Lothar Bauerochse. Udo Behr ist Fachmann für Gefühle. Er hat einen Klassiker darüber verfasst, das große Buch der Gefühle.
Herr Behr, was sind das für Gefühle, die uns da ja, sprichwörtlich auf die Palme bringen können?
Das sind vor allem Gefühle, die uns verletzen. Mhm. Also wo es Entwürdigungen gibt, Angriffe gibt, die wir für ungerecht halten. Etwas, was uns verletzt, was uns Wunden zufügt. Und sich dagegen zu wehren, da helfen Gefühle, dass man diese Ungerechtigkeit zeigt, hinausruft, sich so entsprechend verhält und aggressiv wird vielleicht sogar, oder also jedenfalls hoch erregt wird. Mhm. Der zweite Grund kann sein, dass etwas vielleicht gar nicht in der aktuellen Situation so verletzend ist, aber einer alten Verletzung ähnelt. Dann gibt es so eine Art Bedeutungsüberhang. Ja? Also wenn eine Partnerin oder ein Partner etwas sagt, was ich ein bisschen verletzend fühle, aber ich kenne diese Art von Verletzung aus meiner früheren Ehe oder Kindheit oder sonst was. Und dann erinnert diese aktuelle Situation an die alte und verstärkt die emotionale Reaktion. Und dann ist man auf der Palme.
Und ja, es ist ja so sprichwörtlich, sind das so Gefühle, die ja, wir im Grunde nicht mehr kontrollieren können? Also die machen irgendwas mit uns, was außerhalb unserer Kontrolle liegt?
Ja, die Erregung steigt hoch, wird sehr intensiv und das haben wir nicht zu kontrollieren. Das können wir nicht kontrollieren. Wir können schauen, dass wir dann wieder runterkommen und uns da Hilfe holen oder mit anderen drüber reden, was auch immer, spazieren gehen, Küche putzen, Garten umgraben, irgendetwas, was die Erregung herunterfährt. Aber an der Palme selber können wir nichts machen, die steht da rum und wir klettern hoch.
Sie haben es so angedeutet, das können sehr persönliche, ja, sage mal, Triggerpunkte sein, also Dinge aus der Vergangenheit oder aus anderen Beziehungen, die mich da besonders anstacheln. Hilft es, wenn ich versuche, mir das klarzumachen, woher das kommt?
Ja, das hilft. Also sich zu fragen, was triggert mich, was verletzt mich immer wieder, was ruft immer wieder eine starke emotionale Reaktion hervor, die vielleicht über den Anlass hinausgeht, das hilft. Das hilft nicht unbedingt, dass ich keine emotionale Reaktion mehr habe. Mhm. Aber es hilft, schneller wieder runterzukommen. Oder vielleicht, dass man nicht ganz bis nach oben auf die Palme steigt, weil dann ist der Rückweg zu lang.
Aber das sozusagen, dass es mich nach oben schießt, das kann ich nicht wirklich verhindern?
Ja, das macht unser limbisches System im Gehirn, das macht unser Herz, wie wir im umgangssprachlich sagen. Und Gefühle sind spontan und unterliegen nicht der Kontrolle der Menschen. Manchmal ja, aber meistens sind sie sehr zickig.
Die christlichen Kirchen feiern heute den Palmsonntag. Sie erinnern damit an die Geschichte aus der Bibel, aus den letzten Tagen Jesu. Da zieht der zunächst reitend in Jerusalem ein. Die Menschen bejubeln ihn mit Hosianna-Rufen und breiten eben Palmzweige vor ihm aus. Sie feiern ihn wie einen König. So ein bisschen wie der rote Teppich, der jetzt in Berlin für König Charles ausgerollt wurde. Und dann ein paar Tage später kippt die Stimmung komplett. Dann streien sie, kreuzige ihn. Extreme Gefühle also zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und offenbar sind Gefühle in der Masse auch leicht manipulierbar. Ob das so ist, darüber spreche ich mit Udo Behr. Er ist Pädagoge, Therapeut und Autor von »Das große Buch der Gefühle«. Herr Behr, zwischen Jubel und Vernichtung, haben Sie eine Erklärung dafür, wie Stimmung so kippen können?
Nicht immer. Also manchmal stehe ich auch staunend oder gar fassungslos davor. Es gibt den Umstand, dass Gefühle sich anstecken und verstärken können. Das liegt daran, dass wir Menschen Resonanzen spüren. Das Lachen kann anstecken, aber auch die Trauer. Der Ärger kann anstecken, aber auch das Jubeln, merkt man im Fußballstadion. Also es steckt an. Und das ist eigentlich gut, weil wir Menschen fähig sind, die Gefühle anderer Menschen mitzuspüren, wenn wir Mitgefühl haben. So, das Mitgefühl ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, weil wir spüren über unser Mitgefühl nicht nur die Freude der anderen, sondern auch deren Schmerz. So, und dann werden wir vielleicht nicht so aggressiv, dann verletzen wir sie nicht. Also Mitgefühl ist ganz wichtig. So, deswegen kann es sich hochschaukeln, in welche Richtung auch immer. Wenn etwas kippt, dann ist manchmal Manipulation dabei. Also es gibt so Einflüsterer oder Medien, wie das immer gesagt wird heutzutage. Und oft spielt Enttäuschung eine Rolle. Man hat sich getäuscht, man fühlt sich getäuscht. Das liegt auch daran, dass die Erwartungen vielleicht vorher zu hoch waren. Und dann kommt das Kippen umso schneller. Das beobachten wir in allen Ebenen.
Ich finde das gut. Sie haben gesagt, das ist eigentlich gut und wichtig, dass Gefühle so ansteckend sind. Aber kann man gleichzeitig sagen, es ist eben auch eine Gefahr, dass wir gerade auf der Gefühlsebene besonders leicht dann zu manipulieren sind?
Ja, wenn ich an Rechtspopulisten denke, die versuchen das. Genau. Und die nicht jetzt mit Freude, sondern die versuchen das mit Angst. So, und das liegt auch daran, dass wir natürlich in unserer Wahrnehmung so das, was uns gefährden könnte, besonders wahrnehmen. Ja, wenn das jetzt überall das grüne Gras und die Blumen sprießen, dann freuen wir uns daran. Aber wenn dann eine Wespe kommt und wir hören das Geräusch, dann hören wir das heraus unter vielen anderen Geräuschen. Und weil wir uns vorsehen müssen und wollen, dass wir nicht gestochen werden. Also, oder wenn ein Tatütata kommt auf der Straße, eine Polizeisirene, dann sticht das hervor. Und so nehmen wir besonders wahr, was uns gefährden könnte. Und diese Angstwahrnehmung, diese besonders starke Angstwahrnehmung, versuchen manche sich zunutze zu machen.
Kann man sich dagegen schützen, gegen so eine Manipulation, gerade vor dem Hintergrund, dass Sie sagen, es ist eigentlich gut und wichtig, dass wir auch mitfühlen?
Ja, wir sollten alle unsere Gefühle ernst nehmen, auch die Angst, auch wenn die durch Manipulationen angestoßen worden ist. Und wir sollten auch den Hohlraum nutzen, den der liebe Gott bei den meisten Menschen zwischen den Ohren gefüllt hat, unseren Verstand. Also wir sollten beides benutzen und auch darüber nachdenken, wenn ich Angst habe, wie wahrscheinlich ist es, wie realistisch ist der Anlass der Angst. Also wir sollten auch darüber nachdenken und wir sollten vielleicht auch miteinander mal darüber reden.
Große Gefühle. Am Palmsonntag das Hosianna der vielen beim Einzug Jesu in Jerusalem und dann ein paar Tage später das Kreuzige ihn. Warum Gefühle ansteckend sind, aber auch manipulierbar. Das hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse im Gespräch mit dem Autor und Therapeuten Udo Behr erörtert. Er ist Autor von Das große Buch der Gefühle.
HR Info. Himmel und Erde.
Wir leben zwar nicht unter Palmen in Deutschland, aber stark mit Palmen verbunden sind wir doch, vor allen Dingen mit den Stoffen, die aus Palmen gewonnen werden, vor allen Dingen das Palmöl. In vielen Produkten unseres Alltags steckt nämlich dieses Palmöl drin. Nicht nur in der klassischen Nuss-Nougat-Creme, auch in Pizza, Keksen, Fertiggerichten oder Duschgels. Rohstoffe und Produkte wie Palmöl sollen bald nur noch in die EU importiert werden dürfen, wenn sie produziert werden, ohne dass dafür Wald gerodet werden musste. Die wichtigen Lieferanten Indonesien und Malaysia fühlen sich diskriminiert durch diese Regelung, die da geplant ist. Aus dem Studio Südostasien, Florian Barth.
Eine Palmölplantage mitten in Malaysia. Hier arbeitet Herr Susa Donking. Mit einer langen Teleskopsäge holt sie die roten Früchte von den Bäumen. So erntet sie 15 Tonnen Palmöl im Monat. Sie lebt davon wie fast eine halbe Million anderer Kleinbauern in Malaysia. Die 43-Jährige kann nicht verstehen, warum Palmöl in Europa so einen schlechten Ruf hat. Ich finde, Europa sollte da offener sein, denn die Palmölindustrie ist wichtig für unsere Wirtschaft. Europa sollte keine Stoppschilder aufstellen. Sie sollte uns helfen, die Palmölproduktion weiterzuentwickeln. Wer aus dem Flugzeug auf Malaysia schaut, der sieht endlose Plantagen von Monokulturen, überall Palmöl. Dafür muss immer wieder Regenwald weichen. Das will die EU nicht mehr. Ab Sommer soll deshalb nur noch Palmöl von Plantagen kommen, für die nach 2020 kein Wald mehr gerodet wurde. Die Regierung in Kuala Lumpur ist stinksauer und droht mit Exportverboten. Nach Indonesien ist Malaysia der weltweit größte Produzent von Palmöl. Zusammen produzieren beide Länder 80% des weltweiten Palmölbedarfs. Ahmad Kadir vom malaysischen Palm Oil Board vermutet, die Europäer wollten nur ihre eigenen Pflanzenöle protegieren. Bevor man anderen Ländern sagt, stoppt die Entwaldung, denn wir brauchen eure Regenwälder, um unsere hohen Emissionen auszugleichen, sollte man doch erst mal bei sich anfangen. Es ist doch so, die meisten Länder, die Palmöl produzieren und so unter Druck gesetzt werden, sind nicht die mit den höchsten Emissionen. We are not among the countries that are the high emitter. Palmölfarmerin Hersusa Donking hofft auf eine gute Lösung. Der europäische Markt ist sehr wichtig. Die Nachfrage dort ist seit Jahren rückläufig. Dafür steigt der Export nach China. Wir wollen unser Palmöl verkaufen und da müssen wir eben sehen, wo wir bleiben. Wir müssen sehen, wer mit uns zusammenarbeiten will und wohin wir exportieren können. Die Folgen sinkender Exporte nach Europa könnten auch die Kunden im Supermarkt spüren. Denn wenn Palmöl teurer wird, steigen auch die Preise für Fertiggerichte, Schokolade oder Shampoo. Denn überall da steckt meistens Palmöl drin.
Palmöl in vielen Nahrungsmitteln und nach den Plänen der EU nur noch importfähig, wenn dafür kein Wald gerodet wird. Die Abtei St. Hildegard im Rheingau ist ein beliebtes Ziel von Wanderern und Touristen. Man sieht die mächtige Klosterkirche schon von weitem in den Weinbergen oberhalb von Rüdesheim. Im Inneren strahlt sie eine besondere Ruhe und Harmonie aus. Das liegt daran, dass sie von Mönchen auf eine besondere Art ausgemalt wurde. Damit ist sie einzigartig in Europa. Jetzt muss die Abteikirche saniert werden und das wird für die Schwestern zu einer großen Herausforderung. Birgitta Söhling hat die Abtei St. Hildegard besucht.
Ein hohes Gerüst steht in der Klosterkirche. Seit November ist Restauratorin Susanne Rieck hier in der Abtei St. Hildegard mit Voruntersuchungen beschäftigt. Behutsam und sehr konzentriert trägt sie Farbschichten ab. Mal mit einem feinen Pinsel, mal mit Föhn und Skalpell.
Unsere Aufgabe fängt damit an, dass wir untersuchen, ist darunter noch die bauzeitliche Malerei da? Wenn ja, in welchen Farbtönen, in welcher Ausführung und welchem Umfang?
Obwohl die Kirche gar nicht so alt ist, 120 Jahre etwa, ist sie doch etwas Besonderes, denn sie wurde von Mönchen im sogenannten Beuroner Stil ausgemalt, in klaren, ruhigen Linien. Als erstes fällt eine riesige Christusdarstellung über dem Altar auf, Schwester Clara Antons.
Man muss sich vorstellen, die Menschen, die hier reinkamen, die standen fassungslos vor diesem großen Christus, weil das Gesicht ist 2,90 Meter hoch. Es gab damals keine Politikerplakate in dieser Größe. Und dann diesen Christus ins Auge zu sehen und man wird überall angeschaut.
Schwester Clara kennt die mächtige Abteikirche wie kaum jemand sonst. Sie hat in den Annalen des Klosters und den Archiven darüber geforscht. Für sie ein Ort, der die Menschen nicht niederdrückt, sondern aufrichtet. Man findet hier auf einem Wandgemälde sogar eine Darstellung vom Altar des unbekannten Gottes aus der Apostelgeschichte.
Wer noch gar nicht weiß, ob er Gott sucht, findet, der steht da vor diesem Altar des unbekannten Gottes. Das heißt, die Kirche ist offen für Suchende jeder Art, jeder Religion.
Ungewöhnlich ist auch die hohe Zahl der Frauengestalten. Außer einem Fries mit Szenen aus dem Leben der heiligen Hildegard gibt es zahlreiche Darstellungen von weiblichen Heiligen und eine Mutter Gottes, 4,80 Meter hoch im Gewand einer Bischöfin, Schwester Clara Antons.
Die haben das vielleicht gar nicht so, wie wir das heute verstehen, als Beweis für die Priesterweihe einer Frau gesehen. Trotzdem finde ich es mutig und wir dürften sowas heute nicht malen, ne?
Aber freilegen, denn die gesamte Südwand mit der Mutter Gottes, umgeben von 30 Engeln, wurde bei einer Renovierung in den 60er Jahren weiß überstrichen. Wie es nun weitergeht, ist offen. 25.000 Euro Eigenleistung für die Voruntersuchung haben die Schwestern per Crowdfunding in wenigen Tagen eingeworben. Doch eine Kirchensanierung wird in die Millionen gehen und damit das, was die Schwestern durch eigene Arbeit im Klosterladen, im Weingut oder Gästehaus erwirtschaften können, weit übersteigen.
Die Restaurierung der Kunstwerke im Innern der Klosterkirche von Aibingen und wie es darum steht, das hat uns Birgitta Söhling berichtet. Empfehlen möchte ich zum Schluss der Sendung noch unseren Newsletter. Sie kriegen dort Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirchen und Religionen in allen Hörfunkwellen und im hr-Fernsehen alle 14 Tage. Wenn Sie das möchten, gehen Sie im Internet auf die Seite hr.de/religion. Dort können Sie unseren Newsletter bestellen. Das war hr-Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.